Also vorausgeschickt, ich trage nicht gerne vor, aber ich bin in der Lage, hier es zu müssen. Ich habe gehofft, so beinahe nur, was zu tun hier. So, die Stücke war gleich, das kommt auch noch. Aber ich muss anfangen, einiges zu sagen. Und zwar muss ich das Risiko auch auf mich nehmen, dass Georg meint, ich gehöre zu diesen Leuten, die berechtigt oder unberechtigt manchmal etwas so angehaucht werde von Ich und Seelen und Gedanken und sowas. Und da werden wir sehen, was es dabei an sich hat. Und ich muss auch sagen, es wird zum Teil, ich werde also springen müssen zwischen sehr verschiedenen Sachen. Also einerseits sehr pragmatische, wie ich versprochen habe, in der Schule, wo ich arbeite, zu sprechen, also über Erfahrungen und Beobachtungen und ab und zu doch auch ganz wenig in größere Zusammenhänge gehen müssen, weil diese Sachen wirklich, wie Georg auch sagte, sind menschheits- oder erdgeschichtliche Fragen und nicht pädagogische letztendlich. Ich fange mal an, über die Schule zu erzählen ein bisschen. Und jeder kann immer so zwischenfragen. Nicht einverstanden oder was meinst du oder wie ist das? Also die Schule, wo ich arbeite, ist nicht sehr groß, 160 Schüler. Fängt vielleicht jetzt an, plötzlich zu wachsen, weil Bauzustände jetzt ein bisschen ruhiger werden. Und wenn das die Ursache ist, für die, dass wir klein geblieben sind, dann wird das jetzt etwas wachsen. Weiß ich noch nicht. Es ist eine Waldorfschule, aber das Gymnasium, also die Oberstufe, ist separat, um andere Kinder, die älter werden und selber wählen. In Schweden ist das so, man hat 9 Jahre Schulpflicht. Und dann kommt, dann wählt man ein Gymnasium oder geht in die Arbeit oder Lehre. Und Waldorfschulen haben, wie Sie wissen, 12 zusammenhängende Klassen. Wir wissen noch nicht, ob wir richtig gewählt haben, aber wir haben jetzt ein Gymnasium, wo Leute hereinkommen können von außen und an unserem Gymnasium teilnehmen. So wie an alle anderen Gymnasien, die verschieden sind. Wir müssen eine Profilierung haben. Also im Gymnasium geht Naturwissenschaften, die humanistisch, künstlerisch und. Oder Kombinationen. Und da wollten wir auch eine solche sein, damit die Kinder dahin kommen können, wenn sie wollen. Denn alle Kinder müssen nach der 9. wählen oder ihre Eltern. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob das richtig ist. Aber wir haben diesen Weg vorläufig gegangen, sind wir den gegangen. Das bedeutet, dass manche Jahrgänge durchgehen, wie eine 12-jährige Waldorfschule. Andere hören auf und gehen zu anderen Gymnasien, die eben besonders sind für sie. Tanzgymnasien gibt es, spezielle Musikgymnasien und so. Und die Kinder gehen natürlich gerne dahin, wo sie so arbeiten dürfen. Manche Jahrgänge gehen aufgrund ihres Lehrers alle gesamt weiter in unsere Schule. Und dann erleben sie es wie eine 12-jährige Waldorfschule. Ne? Das ist also ganz verschieden. Die Tatsache, dass wir auch unsere Waldorfschulen als besonders oder abfällig oder auffällig, jedenfalls anders, erlebt und betrachtet werden, ist für uns etwas schwieriger zu sehen. Also dann muss ich ein bisschen tasten, weil für uns ist das nicht ganz so klar, wie andere, dass da, was da vorliegt. Weil wir uns von vornherein sehr bemüht haben, ernst zu nehmen, die Geisteswissenschaft und das, was unter Waldorfschule verstanden werden konnte. Wenn wir bei Rudolf Steiner, wenn wir aus seinen Lehren inspiriert wurden, die Unterschiede, das wird jetzt manchmal negativ und da bitte ich um Einsprüche sofort, weil ich möchte an sich nicht negativ sein über Sachen, aber es wird leicht so. Da muss man nur sagen, halt, was soll das? Und dann werde ich versuchen, Rede und Antwort zu sagen. Also die Unterschiede zwischen uns und anderen Waldorfschulen kommt uns vor zu sein, dass wir versuchen, beinahe buchstäblich zu tun, so wie wir sollen. Von vornherein. Das hat uns riesige Schmerzen gekostet, die ersten Jahre, nunmehr nicht. Jetzt sind wir mehr oder weniger anerkannt und sogar manchmal ein bisschen vorbildlich werden wir erlebt. Aber das war nicht so. Es war lange sehr, sehr schwierig für uns. Ich kann so ein einfaches Beispiel nehmen. Schulaufgaben hatten wir von vornherein nicht, weil das ist ziemlich deutlich, dass Steiner Schulaufgaben ablehnte, also hundertprozentig ablehnte. Und bei Fragen, das ist jetzt lustig, ich weiß nicht, woher es kommt, aber es ist so typisch, dass ich glaube dran, als er gefragt wurde, aber Sie haben doch gesagt, Herr Doktor, dass es durchaus was Schönes ist, wenn die Kinder mit den Dingen, die in der Schule gelehrt werden, wenn sie die mit nach Hause nehmen, sogar über Sonne und so, alles immer damit sich beschäftigen. Und jetzt verstehe ich, dass sie meine Schulaufgaben seien sehr schlecht. Nun, sagte Steiner, dann erzählt er eine Geschichte. Und dieses mit Schulaufgaben bezieht sich nur auf das Kontrollieren, nämlich geht aus der Geschichte hervor. Eine Mutter, sagte er, eine Mama gibt ihr Kind zu essen. Manche geben zu verschiedenen Alter, gibt es verschiedenes Essen. Ne? Brustmilch, manche nicht, die geben was anderes, sogar was Schlimmes. Es gibt ganz verschiedenes, ganz üble Sachen und ganz wunderbare Sachen. Aber eines tut keine Mutter auf der ganzen Welt, in der ganzen Weltgeschichte nicht. Und das ist, dass sie das Kind erstmal was gibt und dann hinterher es kotzen lässt, um zu sehen, was da drin ist. Das ist wirklich schön. Und das ist sehr typisch Steiner auch. Ja. Und ich denke, wenn man es so nimmt, dann versteht man genau, wie viel die Kinder zu Hause mit der Schule schuften können, aber was man nicht soll. Das ist dann ganz klar. Das war eine solche Sache, wo wir viel Krach hatten. Natürlich nicht so viel mit Schulen, aber mit Eltern natürlich. Die mussten dann plötzlich ertragen, dass die mussten dann mit den Kindern was tun. Sie konnten nicht sagen, macht eine Schulaufgabe und wussten, wir sind 2 Stunden. Oder Mama, ich weiß hier nicht, was das ist und so. Ne? Das kam dann nicht, sondern die mussten. Ja. Das ist so eine Sache. Wenn jemand die Schule besucht, dann denke ich, ich habe das auch gehört, so, dass man die Kinder da sieht und glaubt, es sei eine Ferienanlage oder sowas. Weil es sieht so aus. Ne? Alle rennen da rum und spielen und lachen und machen Sachen. Und das sieht aus, als ob nichts passiert. Daraus kommt auch Vorurteil, man lernt nichts bei uns. Das sind sogar die Kinder, glauben das, dass sie nichts lernen. Das finde ich sehr schön eigentlich. Das ist doch eine herrliche Sache. Dass man viel lernt, ohne es zu merken. Es spricht vielleicht für den sanften Willen ein bisschen. Und es gibt auch andere Leute, Lehrer, die bei uns zufällig arbeiten. Also Fachlehrer können nicht immer bei uns täglich sein. Wir haben eine ganze Heer von Oberstufenlehrern, die zeitweilig kommen, periodisch oder sogar für bestimmte Stunden. Mathematik zum Beispiel haben wir zwar auch selber, aber wenn es besonders wird, dann holen wir Leute, die da mehr können. Und diese Leute, gerade die Mathematiklehrer, die haben die Meinung, das sei eine Mathematikschule. Und das wäre das Letzte, was wir uns vorstellen unter uns. Wir sind rein vom Gymnasium zum Beispiel, hat eine ästhetische Einrichtung mit ästhetische Linie mit Technologie und Freiheitskunde. Freiheitskunde haben wir erfunden. Und Technologie gibt es. Also eine ästhetische Linie mit Technologie und Freiheitskunde. Das ist das Spezielle an unserem Gymnasium. Und wenn ein so ein Fachlehrer also sagt, das ist eine Mathematikschule, dann erstaunt es uns ein bisschen, weil wir haben uns nicht darum sehr gekümmert. Da ist auch was Spannendes passiert. Ein Mädchen, sie ist jetzt erwachsen und das sehr jung. Sie ist von uns weggegangen und an eine andere Schule, im Gymnasium gegangen. Sehr so. Jetzt Schluss mit meinem schönen Leben hier, das nicht lernen müssen hier. Jetzt gehe ich, wo ich was lerne. Und dann ging sie in eine andere Waldorfschule und lernte. Und dann kam sie ins Leben und wurde sehr früh Leiter eines großen Kindergartens in Italien, wo ich mich auch erkundigt habe. Das ging also sehr gut. Das war eine großartige Arbeit. Und sie hat sich übereckt mit allen Ausbildungen, ehe sie endlich selber machte. Auch bei uns in Schweden hat sie also Ausbildungszeiten gehabt und hat sich sehr verkracht. Aber hatte also sehr schöne Auffassungen über Kinder. Und nahm auf sich sehr viele Mühen in Bezug auf die Kinder, natürlich auch. Diese Mädchen, als sie kam, war also schulmüde geworden. Das ist ein sehr großes Problem hier in Deutschland. Nein, nicht hier, sondern in Deutschland. Und die Eltern kannten uns und hielten irgendwas davon. Und sie fing an, das heißt, sie fing nicht an, sondern sie blieb draußen. Lange, eigentlich die ganze Zeit. Wir haben ein großes Seil an einem Baum, so 10, 15 Meter lang, hoch, also. Und da machen viele Kinder, besonders moralisch schwierige Kinder, machen sich sehr gerne an diesem Seil zu schaffen und machen da sehr, was soll man sagen, gefährliche Sachen. Das ist sehr auffällig, dass diese Kinder dadurch eine große positive Entwicklung durchmachen. Sie sollten sehen, wie das aussieht, wenn sie also höher als das Seil hängt hier, an einem Quersaal zwischen zwei Bäumen, und da hängt also ein ziemlich elastisches Seil. Und dann nehmen sie das Seil, klettern in den Baum über den Anhängepunkt und springen herunter, fallen also herunter, wie heißt das?
Bungee.
Ja, ja, genau. Wie Bungee. Da war gar nicht die Absicht. Wir hatten ganz andere Sachen vor mit dem Seil. Konnte man auch schöne Sachen machen. Und die machen gerade sowas. Und dieses Mädchen auch. Machte alles Mögliche so. Immer, den ganzen Tag lang. Und war sonst auch draußen in den Bergen und kletterte und so. Die Schule liegt ziemlich auf dem Lande. Und plötzlich, ehe wir sie richtig gefasst hatten, sollte sie zurück für einige Monate. Wegen einem Klassenspiel oder irgendwas so. Aber jedenfalls, wir waren natürlich sehr erschrocken, weil wir hatten nichts gemacht. Wir hatten sie zweieinhalb Jahre gehabt. War nichts passiert und jetzt war sie also in Deutschland. Und wir warteten und dachten, hoffentlich bleibt sie jetzt und es geht alles gut. Und plötzlich sollte sie zurückkommen und da kam ein Brief erst von der Schule. Und wir haben sie, der Lehrer, der den Brief bekam, hat sie dann mitgenommen, sah aus wie ein Begräbnis, er kam mit dem Brief. Also jetzt, ich habe ihn nicht geöffnet, aber ich denke, wir lesen ihn zusammen jetzt und beraten, was wir antworten sollen. Ne? Denn das ist von dieser Schule, wo das Mädchen herkam. Aufgemacht den Brief. Und da steht ein Lobgesang auf, wie schwer wir und besonders dankbar, dass wir sich so um ihre Rechnungsfähigkeiten gekümmert haben. Und stimmt der Schlag. Ja, das ist ja so typisch, wie wir selber glauben nicht an unsere eigene Methode. Das war doch genau, was wir gemeint hatten. Sowas sagen wir allen Leuten. Da lernen sie Mathematik, wenn sie da balancieren und so. Und jetzt haben wir gedacht, das stimmt doch überhaupt nicht. Naja, wie der Pfarrer, der jemand beschimpft, weil er so flucht über seinen Automotor, der nicht geht. Ne? Und der Kerl flucht immer wieder, aber der Pfarrer sagt, hör auf mit dem Fluchen, das geht besser, was soll ich denn tun? Beten? Natürlich. Und der Kerl war ganz verzweifelt, wenn er wieder so sagen sollte, Jesus Christus, der Motor ging in Gang und der Pfarrer sagte, ach zum Donnerwetter. So ging es uns auch. Aber es gibt tatsächlich viele solche Beispiele, das sind extreme Fälle allerdings. Aber wir haben also sehr viel in allen Klassen, von den kleinsten an, spielerisch rauf in den höchsten Klassen, übend, hart übend, rechnen wir mit der leiblichen. Ich sage mit Absicht nicht körperlichen. Im Schwedischen könnte ich den Unterschied nicht machen. Aber hier möchte ich ihn machen. Den Unterschied zwischen Leib und Körper, glaube ich, sollte man in Ländern, die diese Unterscheidung machen kann, sehr, sehr ernst nehmen. Der Leib ist unsichtbar und ein geistiges Glied am Menschen, am Körper. Der Körper ist auch ein Leib. Und der ist sehr, sehr wichtig. Wir haben es gehabt. Wir haben es nur noch, wenn wir über Brote sprechen, da sagen wir lebe. Wir sagen ja auch in Deutschland, der Brotleib, da gibt es noch dieses. Ein sehr interessantes Wort, was der beinhaltet. Das ist nicht dasselbe wie Ätherleib. Das ist was Dichteres am Körper, sich abspielendes. Und damit zu arbeiten, das tut man immer, wenn man versucht, mit Körperbewegungen irgendwie den. Jetzt kommt eine spannende Sache, wo ich hoffe, dass wir einig werden können. Und wenn nicht, dann hoffe ich, ist das fruchtbar. Dass der harte Wille, den du hart nennst, weil er notwendig ist und zum Segen sein werden kann, dass der sich anfängt, sich zu entwickeln. Weil an sich ist der harte Wille eine Art Rest, ein Abfall von einer Entwicklung, der den sanften Willen durchgemacht hat durch die Geschichte. Und jetzt müssen wir versuchen, dass dieser harte Wille auch eine Geschichte durchmacht. Sonst geht es natürlich schief, wenn der harte Wille nur hart bleibt. Man könnte ihm auch einen schöneren Namen geben. Das ist von deinem Winkel aus natürlich sanft und hart. Man könnte auch sagen, entscheidender und schwach oder so, wenn man will, auf der anderen Seite stehend. Weil solange die Götter entscheiden, ist der Wille sanft. Und wenn wir jetzt anfangen, den Willen in unsere Hände zu nehmen, wenn wir entscheiden wollen, dann wird er hart vorläufig. Muss aber nicht. Könnte wieder zart werden. Das ist ein großes Kapitel, wie es sein könnte. Zu unserer Schule jetzt. Also, so sieht es aus. Wenn man da hinkommt, sieht man sowas. Kinder, die in Bäume klettern und rumrennen. Aber wenn man gut hinhört, ich zitiere nur andere Leute, ich sage nicht, was ich selber gehört habe in diesem Fall, dann hört man, dass sie nicht schreien, sondern rufen, zum Beispiel. Das fand ich so interessant. Jemand, der klug war, sagte, nein, die schreien nicht herum, die rufen. Das klingt wie, als ob sie rufen und sprechen. Die schreien nicht in den sogenannten Pausen. Wir haben kaum Pausen. Sondern der Unterricht ist so, dass der beinhaltet das, was. Also die brauchen keine Rekreation zwischen die Bemühungen. Denn es gibt keine solchen Bemühungen. Und natürlich kommt man in den richtigen Moment, dann ist da große Stille. Auch in den Klassen natürlich. Es ist großer Friede. Vor allem in den Oberstufen. Da arbeiten die Kinder sehr, sehr intensiv. Die Kleinen gehen kurz in der Schule. Nur sehr kurz. Und die Älteren bleiben mehr oder weniger den ganzen Tag. Und die Kleinen haben das, was. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch sind Lehrer? Naja, dann lohnt es sich, was zu sagen. Also, die Kleinen haben also sehr wenig Unterricht. Das, was Steiner nannte, den rhythmischen Teil, was ein sehr kläglicher Begriff geworden ist. Ja, und dann Sprüchlein und dann ein bisschen. Und dann setzen sie sich. Und dann wird nicht wahr. Das ist natürlich. Ist natürlich nichts. Bei uns ist tatsächlich dieser rhythmische Teil bezieht sich auf den ganzen Tag für die Kleinen. Höchstens mit ein paar Minuten am Ende, wo etwas so wie ein Stern vielleicht da sein kann. Denn das muss, bei den jüngeren Kindern muss das ehrlich gesagt Gnade bleiben. Ob das so etwas kommt vor, wie ein Geistlicht, was da, das was man liebt, wenn Kinder so sind. Andächtig und so weiter. das könnte da vorkommen. Man kann nicht erstreben, dass die Kleinkinder sollen sitzen den ganzen Vormittag und andächtig schöne, seelenfriedliche Kinder sein. Und das Schöne, was der Lehrer bieten will, mit offenen Sinnen empfangen wollen, damit sie wachsen, bla bla bla. Das geht nicht so. Sondern, dass das ganze Kind zur Schule kommen soll, bedeutet ja letztendlich, dass alles Mögliche kommt. Der besoffene Vater oder der gestorbene Großmutter oder die gestorbene Katze oder eine schimpfende Mama oder kein Frühstück oder falsches Frühstück und. Das kommt ja zur Schule. Es kommen ja keine Köpfe gerollt in die Schule, sondern da kommen alle diese Sachen und zum Teil wahnsinnig schwierige Sachen kommen zu uns. Und das Ganze müssen wir beherbergen. Sonst geht das nicht. Und das ist das Ganze, der ganze Mensch ist dieser, nicht physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und ich. Das ist nicht das für einen Lehrer das ganze Kind. Das ist ein Abstraktum und damit können wir gar nichts anfangen. Aber mit all diesen anderen Dingen können wir was anfangen. Und das ist das Ganze, der ganze Mensch. Nichts gesagt gegen diese Gliederung, das ist schon wahr. Aber damit kann man nichts anfangen. Man muss was mit etwas ganz Pragmatisches anfangen. Ich hörte einmal ein Gespräch mit vielen Lehrern, wo Fragen kamen, was soll aus den Kindern werden? Was habt ihr für Ziele für die Kinder? Was wünscht ihr, wenn ihr steht vor den Kindern und reingeht und so, was kommt da für Bilder? Was erstrebt ihr eigentlich? Und da haben viele Lehrer verschiedene Schulen geantwortet. Ihr kennt schon diese Tollen. Natürlich, das Allertollste ist physisch, dass das in einem und so weiter. Und das auch. Oh ja, natürlich. Und einige sagten da gar nichts, weil ihre Sache war kleiner. So, sie haben sie gar nicht gesagt. Aber einige warten doch zu sagen, tüchtige Bürger, die Freiheit und alles Mögliche. Und. Ihr könnt euch vorstellen, was da alles schöne Sachen, was man will. Freie Menschen und herrliche Sachen. Ihr lacht schon, aber ich war ein bisschen unruhig bei unserer Lehre, ob nun auch so tolle Sachen kommen sollte. Nein, da kam ein Lehrer und sagte, ja, ich habe als Ziel, gestern zum Beispiel hatte ich das Ziel, dass alle mit dem Hintern auf dem Fußboden sitzen sollten, mindestens dreimal. Aha, und da kam ein anderer, ja, und ich wollte, dass sie tatsächlich gelacht haben, meinetwegen auch geweint. Und so, und das war für mich so eine schöne Sache, dass sie solche Ziele hatten, die sie tatsächlich verwirklichen konnten, jeden Tag. Das ist nämlich der Anfang von etwas Gutem. Und das zeigt, dass der Wille bei diesen Lehrern immerhin in Ordnung war, ein bisschen in Ordnung war. So, dann kommt man rein vielleicht in ein Klassenzimmer und dann sieht es in der Oberstufe recht üblich aus. Da gibt es Tische und Stühle, Bänke und Tische. Und sogar eine schwarze Tafel, glaube ich. Ja. Oh. Aber dann, wenn es runtergeht, schon in der fünften gibt es keine Stühle mit Lehnen, also keine solche, wo man sich den Rücken stützen kann, sich den Rücken zerstören kann und auch keine Tischfläche, wo man auch den Rücken zerstören kann. Wir haben das früh, viele Jahre schon, ich weiß nicht wie früh, sofort einfach rausgeschmissen und Bänke gebaut, verschiedene Höhen nur, zwei Höhen, eine kleine, so hohe Bank, eine zu hohe und eine, der ein bisschen zu tief. Und damit konnten sie machen, was sie wollten. Liegen mit dem Bauch auf der Bank und auf die kleine Bank schreiben, oder egal wie, durften sie. Da haben wir natürlich sehr viel Kritik bekommen, auch aus Waldorfkreisen. Wir haben sogar gehört, dann, dass man das Ich geht kaputt, wenn man nicht sitzt eigentlich auf dem Stuhl. Gott sei Dank haben wir nicht daran geglaubt. Wir sind ängstlich geworden. Aber wir haben gedacht, das wird schon überleben vielleicht. Und sie setzen sich wohl irgendwann. Das taten sie dann. Früher oder später saßen sie doch auf dem Stuhl, ziemlich aufrecht. Wir hatten allerdings, was berechtigt war an der Kritik, war wohl, wir haben es ein bisschen verärgert gemacht, raus mit der Schule. Wir wollten ja am Anfang keine Schule. Und wenn wir das sagten, Keine Schule, auch keine Waldorfschule. Das war auch dann Waldorf, dann ohne Schule. Aber mit Schule, nein. Und wenn wir das aber sagten, dann wäre, weil das war natürlich unmöglich, da wäre nichts geworden. Also haben wir eine Schule gemacht, wo keine gemacht wurde. Dann ging es. Und so, und das ist natürlich ärgerlich und ein bisschen so großspurig. Später wurden wir ein bisschen vernünftiger und unser Schularzt kam und sagte nach einem, ja, es war um ein Jahr herum nur, wenn wir posten über unsere Bänke und unsere Andersartigkeit, da sagte sie, naja, das mag alles sein, aber das Gute mit diesen Dingen ist, ich finde keine Rückenbeschwerden mehr, keine, 100% Rückenschäden weg, keine Skoliosen, nichts, alles ist gut. Das war, das ist der Erfolg, nicht eure großen Töne. Aha, gut, also, aber das war natürlich noch viel schöner, dass die Rücken in Ordnung sind, denn das ist ein großes Leid, wenn die Kinder mit dem Rücken nicht durchkommen. Und dann hatten wir am Anfang ziemlich wilde Forderungen an den Lehrer auch. Wer die Kinder mehr als eine halbe Stunde sitzen lässt, unter der 6. Klasse, der kann, darf nicht Lehrer bei uns sein. Und das wurde ziemlich versucht einzuhalten. Ausnahme, wenn man erzählt. Dann dürften sie auch lang liegen, wenn sie wollten. Aber sonst sollten sie nicht den ganzen Tag gezählt, nicht mehr wie eine halbe Stunde gesessen oder gelegen haben. Alles andere müsste in Bewegung aufrecht und so. Das war natürlich sehr mühsam, und, aber sehr interessant. Denn jetzt ist es beinahe so, ohne dass wir das fordern, dass die jüngeren Kinder in Bewegung sind die ganze Zeit. Das Ganze beruht eigentlich auf eine, und das ist jetzt Konsensus im Kollegium, dass es gibt keine Kinder, die nicht eigentlich sehr, sehr, sehr viel lernen wollen. Das gibt es nicht. Also wir haben nie ein Kind begegnet, der innerlich sagt, ich möchte dumm bleiben, nichts können, am liebsten so waagerecht liegen und am wenigsten von allen verstehen und so. Und alle Mühen möchte ich von mir stoßen und. Das kennen wir nicht, sondern umgekehrt. Alle Kinder wollen so viel wie möglich lernen und alles wissen und alles verstehen und alles begreifen. Das ist so, also eine offensichtliche Tatsache, dass jedes Ding, was dagegen spricht, muss ja woanders liegen als bei einem Kind. Es muss woanders liegen als beim Kind. Und da deutet sich ja eigentlich schon an, dass es heute diese besonderen Kinder sind, eigentlich alle Kinder. Das werden ziemlich bald alle Kinder sein. Darum, wenn ich über Kinder, ich sage immer alle Kinder jetzt und die Kinder, da meine ich natürlich oft gerade die Besonderen explizit, aber die Besonderen sind beide Sorten, sind oft sehr schlimm und auch ziemlich oft wunderbar. Aber die sind beide, naja, da komme ich drauf, die sind beide, was soll man das nennen? Steiner spricht davon, dass bald, das heißt jetzt schon längst, die geistige Welt nur so regnen wird über uns. Und das tut es, nicht wahr? Und wir merken nichts. Also ehrlich gesagt, es ist doch ungeheuerlich, ein Mensch, dem wir so viel zutrauen wie Rudolf Steiner, ich jedenfalls, dann, er sagt so etwas nicht umsonst. Er sagt, wie hoffnungsvoll, wie bittend, sagt er, der Geist wird es nur so regnen über uns bald. Und dann sieht die Welt so aus, wie sie jetzt aussieht. Das muss doch etwas bedeuten. Das bedeutet doch, dass irgendwas nicht stimmt, dass wir diesen Regen nicht merken. Nicht? Und der geht natürlich besonders in diese Kinder. Überhaupt die Kinder ist natürlich die allerphysischsten, handgreiflichsten Tropfen dieses Regens. Die sind natürlich die Träger dieses Regens. Durch die Kinder regnet der Geist nur so hinein. Und zwar auch durch die ganz normalen, gewöhnlichen Kinder. Die sind immer weniger im alten Sinne gewöhnlich. Die sind alle mit ungeheurer, scharfen Erwartungen auf die Welt kommen und schrecken sehr zurück, wenn die Welt überhaupt nicht merkt, dass es regnet, Geist. Sehr schrecken sie zurück. Und wenn wir dieses Zurückschrecken missverstehen, die schrecken alle zurück, weil es ist entsetzlich hier. Und wenn wir dieses Zurückschrecken nicht verstehen, sondern es deuten als, wir nennen in Schweden manche Kinder, wenn sie ein bisschen älter werden und uns stellen, dann nennen wir sie Värstinger, das heißt Schlimmlinge. Das sind die, die man nicht in die Schule haben kann, sondern die werden ein Boot reisen nach Indien. Und also die kosten sehr viel und müssen sehr viele Abenteuer. Und nur wenn es so ganz wahnsinnig ums Leben geht, dann werden sie ein bisschen normal. Ne? Und es ist ein Schlauch für die Lehrer natürlich und die Unternehmer dieser Sachen. Allerdings ist das gut, dass sie sowas überhaupt machen. Das geht ja in die richtige Richtung. Aber es beruht auf Not und nicht Verständnis. Und ich denke, wir sollten uns angewöhnen, diese Kinder als sowohl die schönen, das sind ja Worte alle, manche Worte sind schwierig zu verstehen und beschwerlich und andere sind sehr schön und auch aufregend, wunderbar. Und ich denke, aber beides ist nicht so wunderbar bzw. so schlimm. Die sind überhaupt nicht schlimm. Die Schlimmen sind nicht schlimm und die Wunderbaren sind nicht wunderbar, sondern sie sind Warnungen, beide. Geistworte. Der Mensch wird nicht. Der Mensch ist was viel, viel Größeres, als ihr Einzelne seid. Aber er kann nicht erscheinen. Die Verhältnisse auf der Erde sind nicht genügend. Das taugt nicht mehr. So sagt es, ganz ernst. Und da müssen wir nicht diese Kinder verschiedentlich retten wollen, sondern wir müssen sie tatsächlich helfen, indem wir selber uns verändern. Ich hörte einmal jemand erzählen, ein Schüler von Rudolf Steiner, ein alter Mann, der sagte, bei der Frage, wie sollen wir ihnen das Geistige, die Anthroposophie und so beibringen? Und dann ist Steiner wütend geworden und hat gesagt, ihr sollt diese kommenden Menschen überhaupt nichts beibringen. Ihr müsst so sein, dass sie die geistige Welt hier wiedererkennen. Ihr müsst so sein, dass sie wiedererkennen, woraus sie gekommen sind. Hier und merken, die Erde gehört zur geistigen Welt und will das. Damit werden sie geholfen. Nichts durch irgendwelches Beibringen. Das sind ja heftige Sachen. Und schön, natürlich. Ja. Wenn man in ein Klassenzimmer kommt, dann gibt es da so bei den Unterstufen nur Bänke und wenig Schulmaterial. Es kostet bei uns auch recht wenig, das Schulmaterial, also Stifte und Papier und so, kostet natürlich was. Aber es ist wenig da. Wir wissen das, auch wenn es nichts gäbe, würden wir schon schreiben, wenn auch in Sand oder was auch. Das ist da liegt das Problem jedenfalls nicht. Ob es keine Stühle gibt oder Tische oder Stifte oder Papiere oder Radiergummis oder irgendwas. Das ist uns scheißegal. Das geht wirklich nicht darum. Wenn es darum ginge, dann wäre es schlecht. Dann wäre es wirklich schlecht. Und wir benehmen uns manchmal so, als ob es darum ginge. Dass es genügend Sachen gibt, damit man Overhead und alles zeigen und tun kann. Dass wir solche Nöte haben, ist eigentlich erschreckend nur. Und zeigt, dass ein Mangel an kommunikative Kraft oder Lust, glaube ich. Jetzt das Kollegium. Die Klassen sind erstens zum Teil groß, zum Teil klein. Wenn sie klein sind, haben wir Doppelklassen. Wir nennen das in Schweden B-Form. Das heißt mehrere Klassen ein Lehrer und so. Es gibt oft auf dem Lande solche Verhältnisse bei uns. Eigentlich haben wir noch nicht geschafft, aber wir streben an, dass wir nicht Klassen haben, überhaupt. Also die Jahrgänge sagen ja eigentlich nichts. Die sagen nichts. Ja, Geburtstag und so ist natürlich schön, aber sonst ist nichts Besonderes los mit den Jahrgängen. Aber mit manchen Jahrgängen, um das 7. Jahr, um das 12. Jahr, nennt sich Rubikon und so weiter. Da gibt es mit drei, es gibt verschiedene Stellen im Leben, wo das so was Besonderes passiert. Und das wäre unser Ideal eigentlich, wenn wir Kinder so haben könnten, in Gruppen, mit mehreren Lehrern, wo jedes Kind individuell oder gruppenweise wenn es soweit ist, in die nächste Altersstufe kommt, wo es wirklich eine andere Luft wäre. Das wäre sehr gut. Es ist nicht leicht hinzukriegen, aber es ist gut zu denken dran. Das wäre das Richtige. Das mit Klassen ist eine ziemlich künstliche Sache. Das merken wir auch an was anderem, nämlich, dass die Kinder im Allgemeinen bei uns, wenn sie gut dran sind, dann kümmern sie sich nicht darum, in welche Klasse sie gehen. Sie fragen sich, bin ich so alt? Viele Kinder gehen in eine niedere Klasse, sie wollen aber nicht, da sie eigentlich sind. Wegen Lehrer oder gehen sie dort, einfach weil sie dort sein wollen. Und das spielt keine Rolle, es hat unterrichtstechnisch überhaupt nichts. Es ist eine gewisse Mühe für den Lehrer, aber das bedeutet gar nicht, dass das Kind dumm bleibt, weil er runtergehen will oder besonders schlau ist, weil er aufgehen will. Es hat nichts zu sagen, hat auch kein Image bei uns. Die Kinder nehmen das völlig so hin. Man darf machen, wie man will. Aber es sind nicht allgemein so, aber sehr viel gehen die Kinder dorthin, wo sie wollen. Bleiben natürlich dann da, wo sie wollen. Nicht so, dass sie jeden Tag Klasse tauschen. Dann haben wir von vornherein, schon sehr, sehr lange, keine Signale in der Schule. Es macht keine Piep, wenn sie reingehen soll oder raus. Und das gibt es jetzt mehrere Schulen, die haben. Ich weiß aber, dass es von uns kommt. Wir waren tatsächlich die Ersten, die aufhörten, Signale zu machen, wenn die Kinder rein oder raus sollten. Und das ist überhaupt kein Problem. Schulen, jetzt weiß ich, die machen nur rein. Raus machen sie keine, aber rein haben sie Signale. Das ist so eine Art Anfang davon auch. Aber man braucht das nicht. Die Stunden müssen ja sowieso anfangen. Die Lehrer können ja nicht irgendwann ihre Stunden haben. Die müssen ja sich abwechseln. Also da gibt es so einen starken Rhythmus im Tageslauf. Das braucht keine solche Zeichen. Wenn man will, kann man zu Kennzeichen, kann man eine Lure haben oder ein Gong oder irgendetwas. Es ist verschieden, was Lehrer wollen oder was die Kinder gerne haben. Aber es ist keine Dinge, die zeigen, jetzt ist nicht mehr Pause oder jetzt und so weiter. Das braucht man nicht. Es soll in Deutschland geben, sowas wie etwas, das heißt Bochumer Modell. Ich weiß es nicht, aber ich hörte das gerade jetzt. Aber das kommt daher. Ich bin nicht sicher, dass man auf das Bochumer Modell sich verlassen kann. Ich weiß nicht, wie viel das beinhaltet. Aber das fußt auf diese Sachen. Das weiß ich. Ich war einmal, das war sehr lange her, gerade in einer großen Schule hier, wo es war eine Waldorfschule, eine gute Waldorfschule, wo es war ein Regentag auch noch. Es gibt ja viele Regentage, das war einer davon. Die Kinder standen alle, also Hunderte, das war eine große Schule, Hunderte von Kindern stehen im Regen draußen, natürlich, weil die Schule hat noch nicht angefangen. Sie sehen völlig natürlich aus. Manche frieren, manchmal verdecken sie sich, manche waren gut angezogen, andere nicht. Der ganze Mensch und so weiter, verschieden. Und ich dachte, was soll das? Machen Sie dieses? Und ich ging also durch da, wollte rein, und da sagte ein bisschen etwas, es ist noch so, aber noch zu. Aber ich würde sagen, noch zu. Und da kam plötzlich ein Lehrer, eine Lehrerin, sie regnet mit dem Schirm und so, rein mit dem Schirm, ich habe aufgeschlossen, zugeschlossen, ich dachte, na, also ich dachte wirklich, mir trifft der Schlag, aber das war also völlig natürlich, kein Kind trägt eine Miene. Ich meine, mit so einer Bevölkerung, wie die so handeln würde, da könnte ein Diktator es weit bringen, sehr weit. Und wenn man das schön findet, dass die Kinder nicht meutern, weil sie nicht rein dürfen, ich fand das empörend, und das war sehr lange her, wo ich noch dumm war, also ich dachte, sowas, aber ich hatte nicht den Mumm zu sagen, aber Kinder, schlagt doch die Tür ein, oder so. Natürlich schief gegangen, das tat ich also nicht. Sondern nicht, gerade mit einigen Lehrern der Unterstufe, weil die Motive, ich fragte natürlich nachher, was ist das? Die meisten Lehrer verstanden, dass da was Verrücktes war und gingen da hinten rum rein. Und nur einige waren grob genug und stur genug, um da einfach aufzuschließen, damit sie. Und das war für diese Lehrer, die haben nur Steiner gehorcht. Autorität. nämlich ist das. Ich komme als Lehrer, ich schließe auf. Ich darf das. Ihr seid Kinder. Ihr kommt schon rein, wenn ich will. Das ist Autorität. Und das ist wunderbar, wenn die Kinder das verstehen. Versteht ihr? Das ist richtig hier so, plan, plan. Und dann, allerdings, dann fragte ich einige Lehrer darüber, wie geht das nun? Naja, das wäre doch verrückt, wenn sie alle reinkommen, wenn sie doch verstehen. Es geht doch gar nicht. Erstens ist eine Unterstufe ein riesengroßer Flur mit einem glatten Fußboden. Die rutschen nur da herum. Und ich dachte mit einem Vergnügen in unserer Schule, wo es nicht so schöne, teure, tolle Fußböden war, aber die rutschten herum so gut, wie sie konnten immerhin. Ich sagte, wenn sie doch hätten so einen Fußboden, das kann man so rutschen, geil, da konnte man 10 Meter, man braucht nur Anlauf nehmen, 3 Meter, dann rutscht man so 10. Ich habe es natürlich probiert, wenn keiner es sah, und das war ganz großartig. Ich sagte zu einigen Lehrern da, die ich gut kannte, also das ist doch schade, dass sie nicht hier friedlich spielen können hier drin und nicht im Regen. Und die sagten, ja, das denken wir alle, wir kriegen immer einen Deckel, wenn wir darüber sprechen. Naja, dann haben sie ein bisschen mehr Mut gefasst und darüber gesprochen. Noch als ich da war, haben sie die Türen aufgemacht, um zu beweisen, dass es nicht ging. Und zwar war das interessant, denn am Anfang sah das ja wüst aus. Es sah ja ganz wüst aus. Nee, Türen auf und dann quollen so 600, 700 Kinder rein. Und da gehen so, kann man sich vorstellen, so Oberstufler, wissen ja, wo sie hin sollen. Wissen die Kleinen auch natürlich. Aber die Lehrer meinen, die wissen nicht, wo sie hin sollen. Also die Großen gehen zu den Klassen, quer durch alle. Und dann kommen die, eine Erstklassenlehrerin, so mit ihren Kindern, hier 30 Schüler. Quer durch diese Großen, die pumpen da dumm. Hier so rückwärts, hoch mit den kleinen Kindern wie ein Schaf, Herde hinter sich her, rauf in ihren Klassenzimmer. Und alle waren natürlich überzeugt, dass da sieht man ja, was da passiert, wenn wir versuchen, so zu machen. Aber es dauerte nur 2 Tage. Da war totaler Friede, ganz leer und einfach, weil alle kamen doch nur rein auf einmal, weil die Tür aufgeschlossen wurde. Das war so völlig logisch. Man ließ die Tür auf, macht auf, brumm, kommen alle rein. Aber wenn die Tür nicht zugeschlossen ist, sondern offen, dann kommen alle rein, wenn sie kommen. Und das entsteht kein Problem. Und da sind natürlich sehr viel gerutscht. Und dadurch sind aber sehr schnell morgendliche, Vormittagsprobleme aus dem Unterricht heraus. Und die wurden erledigt auf diesem Fußboden. Und dann ging das alles sehr gut. Und die rutschten, weil sie dann besser lernen. Das ist ja die Sache. Ein Kind spielt ja nicht, damit er dumm bleibt, sondern er spielt ja, weil er klug werden will. Und so weiter. Ne? Nun, das sind so etwas negative Sachen, die besser geworden sind, denke ich. Daraus entstand später das Bochumer Modell. Und ich hoffe, das ist was, trotz allem, was sehr gut ist, nicht? Was da geschieht. Wir haben natürlich einige durch die Jahre, einige auffällige Kinder. Es gibt schwierige Sachen da. Viele dieser so typischen Indigo- oder Sternkinder sind der Kunst abgeneigt. Kunst und Bewegung mögen sie nicht. Sie sind irgendwie darüber. Sie fühlen sich darüber hinaus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das sehr oft auch hier und in Schweden sehr viel gesehen, dass sie tatsächlich typisch ist. Ich denke an einen Kerl zum Beispiel, wir haben ein gutes Verhältnis erstmal gehabt und dann plötzlich merkte ich, dass das Verhältnis drohte, kaputt zu gehen irgendwie. Er vermied mich ein bisschen, weil er kam von außen zu uns als in der 6. Fühlte sich eigentlich schön, ein bisschen fremd, aber schön. Alle Kinder hatten großen Respekt für ihn, total menschlich. Er wich ein bisschen ab, sonst war sehr intelligent und konnte sehr viel schon. Und er fing an, mich zu vermeiden, weil er bemerkte, dieser Kerl hat mit Musik und er hüpft herum und man muss sich also so. Und darum war er vorsichtig geworden. Ich dachte, Sohn, was ist das? Und ihm, naja, weil ich ihn aufrichtig liebte. Und so haben wir doch ein gutes Verhältnis. Was auch interessant ist. Dann habe ich geguckt, er lag da, wir spielten Flöte in der Klasse. Und ich musste immer sagen, du, also komm, jetzt du auch. Ne? Er lag da einfach beim Ofen. Kümmerte sich nicht. Und wenn ich ihn dann bat, dann kam er doch. Meistens blies er schlecht. Und ich, naja, manchmal konnte er so, wurde es ein bisschen besser. Aber beinahe mit Absicht zeigte er, dass das nicht ging. Ne? Und da guckte ich, fing ich an zu gucken, was er las. Wunderbare Sachen, dieser Kerl, was er las. Goethe und sehr avancierte technische Beschreibungen manchmal. Und Steiner, mein Leben, las er. Und ja, eins nochmal, alles, was er las, war Poesie. Manchmal, so ein bisschen weniger. Und so kam ich darauf, fragte ich ihn, liest du oft das? Nö, Gedichte nicht so gerne. Nö, dachte er, möchte was sich lohnt, so ein bisschen lesen, was ihm wirklich dient. Mhm. Und das dient dem nicht, glaubte, diese Gedichte und so. Da haben wir gesprochen drüber und ich merkte, da gab es eine große Schreck bei diesem Kind und bei vielen ähnlichen Kindern habe ich das Ähnliche beobachtet, dass wenn es auf sie zugeht, mit unberechenbaren Dingen, gerade die Dinge, die mit Kunst zusammenhängen, mit Kunst und Bewegung, da werden sie eigentlich so überwältigt und so und ganz, ganz hilflos, sind im Grunde ziemlich geschickt, wenn man sie dazu kriegt. Aber das ist eine große Schwierigkeit. Ich bin damit nicht ganz fertig, was das ist. Durch meine Haltung habe ich ein sehr gutes Verhältnis zum Beispiel zu diesem Jungen. Er mag mich, wir mögen uns und er tut darum sich überwinden. Wegen mir, wenn ich es aber. Ich muss jeden Tag wieder, hilft nicht einmal, ich muss jeden Tag mich ganz zuwenden und sagen, jetzt komm, spiel auch du. Jetzt kann ich sagen, also, du hör, ich weiß, dass du hörst, wie das klingt, wenn du spielst. Und wie es klingt, wenn zum Beispiel sie spielt. Dann wird er ganz rot, weil er weiß, das stimmt. Er spielt hässlich. Aber er will es beinahe. Er will mir zeigen, dass das so ist. Dass irgendetwas nicht stimmt. Ich versuche damit allmählich fertig zu werden, was das bedeutet. Ich sehe darin ein riesengroßes Problem. Also ich denke, das hat mit der Entwicklung des harten Willens zu tun. Er will auf keinen Fall da hinein. Er will nicht gestört, zerstört werden. Und für ihn ist das nicht möglich, selber zu finden. Er rutscht also ungeholfen, fällt er sachte zurück in einen alten Menschheitszustand. Und wenn niemand ihm hilft, dann geht er zurück in eine Gruppenseelenhaftigkeit, die ihn vielleicht retten, glaubt er. Aber das wird natürlich nicht wahr sein, das geht dann schief später. Oder er wird irgendwie besonders behandelt und das geht dann scheinbar gut. Sondern er muss mehr und mehr erleben können, dass der harte Wille verwandelt werden kann. Und dass er ihn wirklich benutzen kann, ohne sich selber zu schädigen. Und das ist ein gewaltiges Problem. Das ist ein pädagogisches Problem. Wie macht man das? Und darum kämpfen wir immer mit diesen Leibübungen, wo diese Grenzen geht. Also mit Leib nenne ich auch das Singen und Sprechen. Dass dieses manchmal muss man was tun, es grenzt an Arbeit und manchmal ist es ein Lauschen. Ihr kennt ja viele von euch kennen ja die Arbeit von Alfred Tomatis. Das ist ein interessanter Mann. Und dasselbe, was Georg sprach über die Stimme und das Sprechen, der Zusammenhang zwischen Sprechen und Hören ist ja sehr intim und merkwürdig. Er spricht vom Hören. Ne? Er sagt, dass das Hören ist absolut ursprünglich. Als ob der ganze Anfang des Menschen ist eine Art Ohr, ein Hören. Er nennt alles Hören. Das ist natürlich genau dasselbe, von dem du sprichst. Also alle Menschen, dann hat er sich sehr mit Elektronik und so, das ist eine andere Sache. Aber seine Erkenntnisse trafen ins Schwarze. Ne? Der Mensch ist ein entstehendes Lauschwesen. Also absolut von Anfang an soll sein Wille so sein, dass der Geist entscheidet. Und jetzt werden wir eine Hierarchie, müssen es werden, also müssen wir anfangen zu entscheiden. Und da entsteht ein gewaltiges Problem, sofort. Denn dann sind wir geneigt, diesen hart gewordenen Willen zu benutzen, wenn wir entscheiden sollen. Und dann entscheiden wir falsch. Das, wir leben ja in dieser Welt und wissen, wie das sich anfühlt. Also, ich denke, ich bin nicht so sehr optimistisch, muss ich ehrlich sagen. Ich muss erinnern daran, also schönere, wertvollere, größere, herrlichere Kulturen als unsere sind untergegangen. Ehrlich, müsst ihr zugeben. Das macht nichts. Die Welt schafft es auch so. Es gibt andere Möglichkeiten. Wir müssen das eigentlich vor uns haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir gerettet werden. Der Geist kann uns nicht retten, der will es nicht. Wir müssen es selber machen. Das ist die schöne Sache mit uns. Das ist unsere Aufgabe. Der Mensch soll Mensch werden, hier auf Erden. Das ist unser Planet und nicht der Geistweltplanet. Und darum kann keiner wird das uns tun. Wenn wir Ohren haben, hören wir was und können tun. Wenn nicht, dann ist nichts. Oft kann eine Kultur in ihre besten Teile übergehen, in eine jüngere. Das kann sein. Das weiß ich nicht, wie das mit uns geht. Aber wir sollen uns nicht einbilden, dass es abgesichert ist, nur weil es Rudolf Steiner gab oder sowas. So ist das nicht. Sondern wir müssen damit rechnen, wenn wir nicht vorbildlich sein können, dann wird dieser Regen nicht helfen. Da werden wir nur nass und nichts weiter. Ja, man sehen, ich habe so viel hier. Ja, eine Sache von gestern, nur ein kleines Detail. Du sprachst hier von ontologischer Lüge. Wir können uns erinnern. Ne? Ich dachte, da schlug mich ein Wort. Anpassen, ein schlechtes Wort. Anpassen, das ist ein sehr krasses Beispiel von ontologischer Lüge. Wir freuen uns meistens darüber. Und schon Therapeuten, geschickte, spirituell fähige Therapeuten haben alles gegen Anpassung. Anpassung ist nichts. Das ist was ganz Schlimmes, wenn man anfängt, sich anzupassen und nicht selber zu merken, wer man ist. Und wir freuen uns leider, da die pädagogische Tradition ist, dass Anpassung, das ist dasjenige, welche. Ne? Gut, man sagt ja auch, gut angepasst.
Je früher, desto besser.
Je früher, desto besser. Und das ist richtig schlimm. Ne? Also da möchte ich sehr unterstreichen. Anpassung ist ein hässliches Wort. Das ist wirklich was Schlimmes. Wir sollen uns nicht anpassen. Wir hatten neulich einen Lehrerbesuch in unserer Schule. So ein Lehrerkandidaten und ihre Lehrer. Und ich merkte, dass die ganze Sache war etwas peinlich. Ging nicht so ganz zusammen. Und da ging es darum, dass die ganzen Lehrkandidaten, jedenfalls viele davon, die hatten gemerkt, aber hier geht es doch nicht. Diese Kinder, die werden doch absonderlich. Die werden doch nicht angepasst. Die werden doch nicht in einer Gesellschaft, in der sie leben sollen, angeglichen. Die kommen da doch gar nicht zurecht mit dieser Welt, worin sie nun einmal leben. Das war ihre Philosophie, tief überzeugt. Da musste ich denken an so einen, als Steiner das hörte auch. Dann sagte er, nein, warum? Warum sollen die Kinder angepasst werden an die Gesellschaft? Die sollen doch so werden, dass die Gesellschaft ändern können. Das ist das völlig anderes. Die müssen
sie auch.
Nicht wahr? Und ob man will oder nicht, ne? Das wird schließlich mit Gewalt. Ne? Und das ist das Schlimmste eigentlich. Ich erinnere mich erst daran, da müsste jemand gucken. Es gibt ein ganzes Kapitel, was lohnt sich zu untersuchen. Es gibt einen Vortrag, den Steiner hielt, es ist auffällig, weil es am 11. September hielt er es. Am 11. September 3 oder 24, da müsst ihr gucken, also um die Jahre herum, am Ende seines Wirkens. Da gibt es jedenfalls ab 2021 so, irgendwann am 11. Dezember hielt er einen Vortrag, wo er über diese Sachen spricht. Und er sagt, da kommen Menschen mit ungeheuren Gaben und Absichten in die Welt, also mit gewaltigen Möglichkeiten. Und wenn die nicht begriffen werden, dann werden sie auf Olapik durchgeführt und sehr verkehrt. Und er sagt sogar, es werden die schlimmsten Dinge passieren. Diese Menschen werden die ungeheuersten Sachen tun, aus besten Absichten. Das ist der pervertierte Geist, der durch sie durchschlägt und auf jeden Fall sich äußert. Und das war ziemlich heftig, was man da, ich empfehle es zu suchen danach, was das ist. Und das ist so ein richtiger, so, wenn die nicht erkannt, und der spricht so, dass man versteht, die müssen nicht von sich, sondern von der Welt erkannt werden. Diese jungen Menschen, diese jungen Männer, sind von niemand erkannt worden. Niemand hat sie gesehen. Und schließlich gehen sie ihren Weg, wie Helden, bis sie alles zerstört haben. Das ist der Geist, der explodiert einfach irgendwo vor unseren Augen. Weil wir sie nicht sehen rechtzeitig. Es ist schon sehr aufregend. Das gehört zu dieser ganzen Geschichte auch.
1921 ist
es? Es kann 1, 2, 3, es muss da in der, am Ende sein. Aber ich glaube, nicht jedes Jahr hielt er einen Vortrag am 11. September. Aber er hielt es am 11. September. Darum erinnere ich mich so gut. Ja. Das handelt beinahe davon, nämlich. Er beschreibt das, was da passierte.
Skinhead-Szenen, in Punker-Szenen oder sehr viel unter psychischen Problemen leidet. Also die ganze neue Gesellschaft ist mit einer Problematik konfrontiert, die eigentlich damals so nicht da gewesen ist. Ist dieses Abtrifft in diese Untergruppen, ist das eine Vermeidungsstrategie, eben sich anzupassen an die Gesellschaft, um eben das nicht tun zu müssen, oder? Um sich nicht an der Gesellschaft, um dann wieder daraus eine Veränderung zu schaffen. Ja, dass sie sich quasi wie eine sekundäre Persönlichkeit quasi an, also eine Maske aneignen, oder? Und eigentlich dadurch auch ihren Kontakt zu ihrem eigentlichen Selbst, oder? Verlieren dadurch. Auch, also dass das auch eine sehr gefährliche Tendenz dann ist. Die Absicht da reinzugehen in diese Fantasien, um quasi die Anpassung zu vermeiden. Ist ja eine gute Absicht von denen, aber ich beobachte einfach, sie verlieren den Kontakt.
Ja, aber natürlich ist das so. Das geht uns ja allen so. Nicht? Also wir merken das ja im Alltag immer zu, dass die guten Absichten, wo sie halb bewusst sind oder jedenfalls mangelt an Bewusstsein darüber, worum es geht, dann kommt etwas, das ist eine komplizierte Sache. Das gibt doch, also wir haben bei uns in unserer Schule eine Mitarbeiterin, die ist Autist, also ein schwer autistischer Mensch, aber sie ist also sogenannt gesund. Das ist sehr spannend, es gibt ja solche Leute hier. Ich habe gearbeitet ein bisschen mit diesem in Berlin, dieser Mirja Selin, der bekannt ist, weil er per Computer ziemliche Sachen von sich lässt. Diese Frau, die bei uns ist, ist also, wenn man zurückgeht in ihre Biografie, war sie als Kind sehr, sehr krank. Also sie saß unter dem Tisch und zerriss sich die Augen, die bluteten immer und die zerrte sich die Lippen aus und aß nur Reste unter dem Tisch und solche Sachen. Also sie war so vollständig verrückt und hat sich sehr, sich überlassen, sehr merkwürdig benommen. War also total kontaktlos. Ihre Mutter hatte große Schwierigkeiten. Ihr Vater muss ein wunderbarer Kerl gewesen sein. Hat einen Hof und hat sie sein lassen, sonst immer an sich gehabt. Und er hing sie zum Beispiel in eine Tür an der Küche. Da waren sehr viele Leute, Flüchtlinge, alles Mögliche. Also sein Hof war immer voller Leute. Ganz also ein Mensch, der keine Mühen scheute. Ne? Nur Herz und klarer Verstand, worum geht es hier. Ne? Nicht mich zu schützen, sondern das möglichst zu machen, nur immer. volle Leute, Landstreicher, Flüchtlinge, alles Mögliche, Kinder, die was brauchten, keine Eltern hatten, Hof war voll davon immer. Und er hatte sie zum Beispiel in der Küchentür gehängt, dieses autistische Kind. Er blieb eisern dabei, sie, wie sie kann wählen, dabei zu sein, obwohl es nicht so aussah. Da hing sie, so dass keiner konnte vorbei, ohne an sie anzustoßen. Und also er trug sie immer auf dem Bauch oder auf dem Rücken immer herum oder hing sie so, dass jeder musste sie irgendwie vorbeidrängen und dieses Kind anschauen und entsprechend darüber denken. Ne? Und er zeigte deutlich, dass die Leute, die ihn, die sie nicht mochten, die hatten bei ihm nicht viel zu suchen. Ja? Dass man musste mit diesem Kind Kontakt haben. Und er entdeckte was anderes Interessantes. Dass sie, er guckte zum Fenster hinein, ich bleibe bei der Frage ein bisschen. Sie guckte zu dem Fenster, er guckte zum Fenster hinein bei einer, ob es seine Mutter war. Ja. Und sah da oft das Kind sich total normal benehmen. Er sah dieses kleine, schwer kranke Kind Kaffee angießen und die alte Mutter Kaffee geben oder selber Kaffee bekommen und mithelfen im Ofen machen. Er hörte nicht durch die Scheiben, aber er sah die alte Sache und die kleine, ja, und holte was oder setzte. Und er wusste nicht, was das wäre. Und habe ich gefragt, diese Frau, ja, kannst du dich gut? Ja, sie konnte sich an ihre gesamte Kindheit und an alles erinnern. Bis vor der Geburt konnte sie sich erinnern. Und sie erzählte, ja, die Frau hat nichts Doppeltes an sich, nämlich. Bei ihr gab es nicht einmal das, was ich gestern sagte, dass sie an die Uhr dachte, während sie Kaffee servierte. Sondern wenn sie eine Tasse Kaffee einschenkte, dann schenkte sie eine Tasse Kaffee ein. Und nichts war in ihrem Geist als das. Das andere hat sie gespart für das nächste Moment. Und wenn sie irgendwie abdriftet mit ihren Gedanken, dann sagte sie das dem Kind. Oder so, ja, wo ist das Kind? Jetzt bin ich nicht dran. Sie nennt das Felder, diese Frau. Sie hat ein Feld, sie gibt Felder. Alle Menschen geben Felder ab, die groß werden können, die zurückgezogen werden können. Nicht? Und sie sagt, wenn man da falsch damit umgeht, dann entstehen sofort für diese Kinder, die darin leben und sie sehen, große Schwierigkeiten. Da werden sie sehr verwirrt und gestört. Richtig wie große, starke Dinge, die ineinander gehen, falsch. Wenn sie gut ineinander gehen und so rein bleiben und klar, dann passiert nichts. Dann ist einfach Hilfe da für diese Menschen. Eigentlich für alle Menschen natürlich. Und ja, könntest du was sagen? Ja. Die hat er also gemerkt, da ist sie gesund. Bei mir nicht, hat er auch gemerkt. Er war ein wunderbarer Kerl, aber er war noch ein normaler Mensch, der auch dachte an die Uhr während der und so weiter und so weiter. Also er war doppelt. Wir sind alle vielfach doppelt. Und sie haben diese Disziplin nicht erobert, die diese alte Frau aus irgendeinem Grunde so hatte. Und das machte, dass er Hoffnung hatte. Er meinte, dieses Kind ist eigentlich, er sagte nicht komisch, wie sie sich da gut benimmt, sondern eigentlich ist sie also gesund. Irgendwas kann sie gesund halten. Ich weiß nicht was. Und dann hat sie erzählt, spannende Sachen, als schwere Autistin. Ich fragte sie über alle diese Dinge sehr genau. Ich habe sie probiert. Andere Leute sagen, sie ist ja gar nicht so krank, wie sie sagt. Das ist ja nur Sensation. Und sie sagt nämlich, ich bin immer noch ganz krank. Ich muss aufpassen, werde ich krank, physisch, dann geht es los. Ich muss gesund bleiben, sonst kann es sehr daneben gehen. Und so weiter. Auch sie redet nur, sie ist jetzt ganz wie wir. Das habe ich probiert, ist sie gar nicht. Ich habe probiert, sie zu begegnen und sie grüßt ganz, also ganz wunderbar, besser wie andere Leute. Und ich habe dann sie auch begrüßt. Kümmert sie überhaupt nicht. Sie hat nicht einmal gefragt. Manchmal hat sie ein paar Wochen später gesagt, du hast damals die Zunge so zwischen den Lippen so gemacht. Und mit den Augen so, was hast du da, hast du weh gehabt oder was war das? Also, nichts. Und ich sage oft nicht, adieu. Alle anderen sagen natürlich, ja, wie das denn zu lösen. Ich kümmere mich überhaupt nicht und sie kümmert sich überhaupt nicht. Es macht ihr nichts, weil sie hat mit ihren Gefühlen überhaupt keinen Kontakt. Sie hat es gelernt. Und ich fragte, aber wie siehst du dich selber? Und da kam was Interessantes. Als sie jung war, klein, hat sie sich im Spiegel nicht gesehen, sondern sie hat einen Wirbel gesehen, einen komischen Wirbel, den man nicht identifizieren kann. Was ist das? eine Kraftwirbelnde, die so im Spiegel so da umhermacht. Also sie wusste nicht einmal, dass sie mit ihr was zu tun hatte. Sie hat aber in so einen Kontakt mit ihrem Vater gehabt, dass sie mit ihm sprach. Und er fand alle möglichen Dinge heraus, bis sie anfing, sich zu sehen. Er hat sie gezwungen. Er stand hinter sie und guckte, siehst du mich? Und dann fing sie an, ihn zu sehen. Und dann hat sie gemerkt, sie ist so ähnlich. Und dann konnte sie sich allmählich wahrnehmen im Spiegel. Und da fing er an, wenn das überhaupt anfing, da fing er an, auf ihre Fragen zu antworten und sie zu üben. Sie hat gesehen, Leute, die sich lieben oder küssen oder Hand in Hand gehen. Fragt, was ist das? Und er versucht zu erklären. Na, und sie hat sich aber geübt. Er sagte, üb nur, mach, bis du ähnlich aussiehst auch. Guck auf die Leute so, wenn sie so aussehen, dann musst du so aussehen. Richtig. Und sie hat probiert und probiert. Und ist also allmählich, ist ihr so, weil sie intelligent ist, sie ist zweifacher Doktor oder sowas. Und dann hat sie, allmählich hat sie angefangen zu verstehen, wie die Menschen machen miteinander. Und was gut ist und was schlecht ist, hat sie so langsam so durchgekaut, bis sie ganz überzeugt wurde, das will ich auch. Ich will das. Ich will da mitmachen. Ich verstehe etwas, was die nicht verstehen. Die machen so komisch, die machen immer alles kaputt, was sie so gut könnten. Warum? Da will ich mitmachen und versuchen, das in Ordnung zu bringen. So tut sie jetzt ihr ganzes Leben. Sie kämpft damit und hat Kurse und arbeitet über Kommunikation. Was das bedeutet. Sie, die gar keinen Kontakt hat mit ihrem Gefühlsleben, sie weiß gerade Bescheid, was das für Folgen hat. Sie hat ja besonders Spaß mit uns, weil, sie sagt, es ist ja so lustig, mit Leuten zu arbeiten, die streben und kämpfen und arbeiten ihr ganzes Leben, um den Geist kennenzulernen. Und ich habe mein ganzes Leben gekämpft und geschrieben, um da rauszukommen. Und das ist natürlich eine interessante Sache. Für sie ist das. Ja, die hat einiges in dieser Richtung missverstehen lassen, dass das ja wirklich zum Teil ist, so wie du sagst, das ist diese, dass man wirklich, man merkt, halbbewusst, ich will mich nicht anpassen. Das ist wohl oft typisch, dass sehr viele Mädchen passen sich an, bis es nicht mehr geht. Ich kenne Leute, die beinahe nur mit solchen Mädchen, mit jungen Mädchen, die daneben gefahren sind, total. Und das ist so interessant zu sehen. Das ist beinahe 100% Frauen, die sich also früh angefangen haben, sich anzupassen, bis sie sozusagen total angepasst, kaputt gegangen sind. Also sie haben mit so und so vielen Männern und Jungs geschlafen, bis sie und an allen Plätzen der Welt und schließlich alles gemacht. Und wo plötzlich ist die Anpassung so weit gegangen, dass sie nichts mehr, die sind einfach auf der Straße, haben sie sich auflesen müssen und irgendwo in eine Institution hereinschleppen müssen. Dann fängt das an für sie. Und die ist eine riesige Arbeit, damit sie diese Anpassungszwang plötzlich damit fertig werden müssen. Das geht scheinbar. Die können manchmal zu sich kommen. Aber das ist typisch, dass Mädchen in die Anpassung so weit gehen, dass es aus ist. Und dass die Jungs umgekehrt, sie, um Anpassung zu vermeiden, geht es so weit, dass sie schließlich Leute umbringen. Die schlagen lieber jemanden tot, als dass sie sich anpassen. Sie schlagen auch Leute tot. Alle diese Leute, die hier so schlimm sind, das sind dieselben, die sich gegenseitig schießen, Lehrer und Schüler. Das sind doch Brüder und Schwestern von den sogenannten Sternkindern. Das sind bloß die schönen Worte. Und das sind die hässlichen Worte. Aber das sind dieselben Geistworte, die da kommen. Und wenn wir uns blind schauen auf dieses Kleine, die einen sind so und die anderen sind so und schlimm und wunderbar, dann müssen wir, wir müssen ihre Biografie verstehen. Sonst können wir sie per Spezie nicht helfen. Aber wenn wir dann nicht auch noch merken, was das für eine Sprache ist, die da im Großen spricht. Denn die möchten als Worte erkannt werden und nicht als Wunder oder Misslinge erlebt werden. Dann tun wir sie einen Undienst.
Ich würde gerne fragen, ich habe den Eindruck, dass wenn sie sich solchen Gruppierungen zuwenden, also das Gefühl, dass diese Menschen so unglaublich viel gelitten haben, weil sie eigentlich ganz viel Erniedrigung erfahren haben oder Ablehnung oder dass sie einfach nie erlebt haben, du bist so, wie du bist und es ist, ja, du darfst sein. treffen, wo eine bestimmte Lebensart ist oder eine Art zu verhalten, zu dem man dazu gehören kann. Wenn er sagt, wenn du so bist, dann gehörst du zu uns. Also ich habe das Gefühl, dass gerade bei rechtsradikalen Gruppierungen, dass sehr stark eine Art Gemeinschaftsgefühl da gepflegt wird, wo man sozusagen wie reinfällt, weil endlich sind da Menschen, die sehen, dass man was kann.
Ja, genau.
Und dass da aber auch eine Art von ganz extremer Anpassung passiert. Also
ja,
unter Umständen auch das Töten von Menschen aus einer Art von Anpassung passiert.
Natürlich, das ist ganz schlimm. Ja, das ist natürlich so, dass dieses Bedürfnis nach Zuwendung, wenn das früh überhaupt nicht passiert, dann ist das Risiko immer größer, dass die Zuwendung ein surrogatives ist. Wenn ich treffe dann jemanden, der sagt, wenn ich 15 bin und jemand, dann braucht keine echte Zuwendung. Da kann einer kommen und nur sagen, hier, nimm oder komm zu mir, ich. Und dann fällt man rein auf diese Zuwendung, sofort. So dass eine Gang-Gruppierung taugt dann. Und je früher man diese Zuwendung nicht entbehren muss, je besser ist das natürlich. Je später es kommt, je mehr können. Ich denke an Henning Köhler zum Beispiel. Das ist ein Kerl, der kann auch sehr späte Verzweiflungen mit der richtigen Art Zuwendung kommen. Und ziemlich auskonkurrieren, surrogative Zuwendungen. Er ist da wunderbar darin. Mit nur ein paar Worten kann er so einen jungen Kerl dazu kriegen, zu verstehen, aha, ich habe mich geirrt, hier kommt es. Das ist aber ein riesiges Können. Nicht? Das beruht auf große, wie heißt das? Dass man also miterlebt, Empathie. Einen anderen Menschen. Empathie, empathische, nicht sympathische, sondern richtige empathische Kräfte. Das ist natürlich ungeheuerlich schön, wenn man das in sich mobilisieren kann. Denn das wirkt schwer und schön.
Was interessant ist an der ganzen Geschichte, also ich habe mich schon eigentlich in jeder Art von Subkultur eigentlich abgegeben und es ist überall die Suche nach, was ist Liebe? Die Liebe auch beim Fußball, bei den Hooligans, die suchen die Liebe zum Fußball, bei den Faschisten zum Vaterland und bei den Punkern ist es halt einfach die Gemeinschaft von Müll, so bezeichnen sie sich auch. Und es ist eine Orientierungslosigkeit. Was ist Liebe? Was kann ich für mich als Liebe rausziehen? Und schlussendlich finden sie sie nicht. Sie nehmen dann Drogen, sie trinken viel, um nur Gefühle zu verstecken. Sie können nichts mehr entdecken. Es ist nur noch, ich bin einfach da. Und da kommt die Maske eben.
Ja, also wenn man mit solchen Leuten spricht, wenn man sie nicht Angst hat davor, natürlich ist das Erste. Wenn wir Angst haben vor diesen Menschen, weil wir fühlen, dass sie so leicht zu Gewalt, dass Gewalt für sie selbstverständlich ist. Wenn man davor Angst hat, dann ist natürlich von vornherein aus. Aber wenn man keine Angst hat, dann ist oft erschütternd, wie diese Menschen, die scheinbar sehr viel Mängel haben, aber was für eine ungeheure, reiche Palette an Erlebnissen und die Ideale da drin steckt, in ihrem Dasein, das ist oft etwas Auffälliges und sehr Merkwürdiges. Denn gleichzeitig sind sie total, so, also mir ist doch alles wurscht, was meinst du eigentlich? Aber gleichzeitig gibt es darunter einen Unterstrom von riesiger Erfahrung, trauriger Erfahrung. Wenn du sprichst von, ich dachte daran, was du sagtest, Liebe, und das ist natürlich spannend. Ich weiß, dass ich vor Jahren sehr aufgeregt wurde, als diese Frau, diese Autistin, ich war dabei, als jemand auch von Liebe sprach, als ein wesentliches Gefühl. Und dann sagte sie, stopp, um Gottes Willen, das ist ein Irrtum. Liebe ist kein Gefühl, das ist ein Zustand. Liebe ist kein Gefühl. Und da ging natürlich eine Riesensache auf. Denn man will so gerne, dass Liebe eine Gefühlsäußerung ist. Sie ist kein Gefühl. Liebe ist nicht ein Gefühl. Es ist ein Zustand. Es ist etwas ganz anderes. Und Liebe ist nicht etwas, was so entsteht, sondern es kann auch ohne Objekt da sein. Liebe ist. Und wenn man da anfängt zu denken darüber, was das wohl, dass es ein Zustand, dass es kein Gefühl ist, das man haben kann, das klärt sehr vieles. Sehr vieles. Und die haben natürlich diesen Zustand nie erleben dürfen. Und wenn man das nie erleben darf, dann passieren sehr schnell große, große Unglücke. Das ist selbstverständlich so. Es muss so sein. Und das sind alles Worte, das sind alles mit dieses Geistwort, was so kommt. Ihr seid eine Hierarchie, ihr müsst die Verantwortung übernehmen. Ihr habt sie schon übernommen. Ach so, und so. Das ist schwierig.
Ist es nicht auch wieder eine Parallele zu dem, was Sie sagen, von dem Jungen, der nicht gut Musik spielt, einfach verwandelt?
Ja.
Weil er sieht die Perfektion der Künstler, er sieht die Bilder, die perfekt sind, und der kann es nicht.
Ja, genau.
Dann zeigt er halt, ich kann es nicht.
Ja. Er macht dasselbe, aber er macht dasselbe in schön. Der macht es auf eine widerliche Weise, dass ich ihn so missverstehe und mache Bullshit. Der macht es auf eine tolle Weise, dass ich beinahe, weil er zeigt mir dann Dinge, die ich nicht verstehe. Er kommt mit einer technologischen Sache und zeigt mir die. Und ich merke, wie soll ich das jetzt verstehen, was das ist? Und die gucken in einem Atlas, die Kinder. Es ist so schön. In einem Atlas, alles Mögliche, die sprechen über Afrika oder irgendwas. Und er natürlich abseits. Er macht nicht mit. Die Lehrerin ist klug. Sie lässt ihn, aber ich gucke, ich denke, und dann gehe ich an ihn heran so und sage, und du machst wie immer was anderes, das ist die, was die da machen, das ist schon längst bekannt. Und dann sagt er völlig ernst, als ob er mich, ich habe mir ein bisschen ironisch Spaß gemacht, Gott sei Dank hat er es nicht gemerkt und hat nur gesagt, ja, ganz ernst, ja, das habe ich schon längst verstanden, das wusste ich schon, ehe ich herkam, das alles und was das war. Geografie oder was das ist, doch alles. Aber schau hier. Und da hat er studiert, diesen Atlas, ganz anders. Nur die Teile nämlich, die, das war so ein gutes Ding, das handelt von einer Seite war nur, wie die Ströme sind, die Meeresströme. Ein anderer, und schau hier, nur die Luftströme und was das mit den Vögeln zu tun hat. Und einer nur die Bevölkerung, wie viel Weizen transportiert wird. Ein anderer zeigte, wie viel, und er sagte, das ist das, schau mal. Und da saß er, versank in diesen Dingen. Es ist doch unglaublich großartig, was der wählt, was der gewählt hat. Sich nicht erkundigen zu lassen, was alles die Städte sind und wie dieses Land aussieht und dann wie dieses Land aussieht und dann wie dieses Land aussieht, sondern er hat das gar immer nur die Übersicht, die eine Übersicht nach der anderen, von allen verschiedenen Gesichtspunkten, um die Welt irgendwie zu begreifen. Sehr, sehr schön. Und gleichzeitig wird er immer etwas beschwert, wenn ich sage, und jetzt die Flöte, nicht wahr? Aber es kommt allmählich.
Das sind ja auch die Perfektion des Künstlers, und das kann er
nicht. Nee, klar. Und da ist es plötzlich nicht möglich.
Genau.
Weil da kann man schließlich eine Maschine bauen, die besser sind wie alle anderen. Aber
ist es aber nicht das Üben, das ihm fehlt?
Ja, das ist genau das. Diese Kinder haben nämlich sich angewohnt, von Anfang an etwas zu haben, ohne zu üben. Und sie wollen dabei bleiben, weil sie sind Worte. Und für uns sind sie Worte, nicht für sich. Für uns sind sie Worte. Und darum können wir sie nicht zwingen. Wir müssen sie zum Üben bringen, irgendwie. Und das geht auch. Das geht. Diese Frau zum Beispiel, wovon ich sprach, die ist Autistin, sie sieht aus, als ob sie lügt, weil sie wird ganz rot. Plötzlich wird sie ganz rot, weil, wenn sie ertappt wird oder irgendwas ist falsch. Wird sie ganz rot. Ich frage sie, aber du wirst doch ganz rot. Ganz genau im richtigen Augenblick. Du schämtest dich doch richtig. Ach so, sagte sie. Ja, der Körper. Aber ich merke nichts. Nee? Darum wird man oft bei diesen Leuten sehen. Sie spricht auch immer, der Körper muss zufrieden werden. Und sie meint damit was sehr Wichtiges. Der Körper muss zufrieden werden. Dann kommt es schon irgendwie. Bei mir könnt ihr es sehen, denn man sieht alles. Wut auch, alles möglich. Aber sie fühlt es nicht. Sie kommt nicht an ihren Gefühlen heran, aber der Leib hat es. Also der Körper ist schon etwas Unglaubliches. Gerade durch die Leiblichkeit des Körpers nimmt er alles Mögliche wahr. Und wir müssen damit es ernst nehmen. Und so ein kranker Mensch, der also Autistin ist und immer noch ist, sie kann das durch diesen Abgrund, kann sie das lernen, in Frieden lernen. Und sie will uns inspirieren jetzt dazu, dass wir auch ein bisschen es vorsichtig nehmen, manchmal sie auseinander nehmen. Ich meine, was rät uns die Geisteswissenschaft und so? Das ist doch, sind doch alle diese Dinge, die wir freiwillig machen müssen. Sie hat sie machen müssen. Sie muss sich jeden Tag 2 Stunden, sie muss sagen, am Abend schlafen gehen. Legt sie sich einfach hin, ob sie schläft oder nicht. Sie legt sich hin. Und dann, so und so viel steht sie auf, 2 Stunden programmiert sie sich mit A, B und C Alternativen. Weil etwas kann ja passieren, dass es nicht so geht. Dann muss es so gehen. Und wenn sie tatsächlich daneben geht, A, B, C geht nicht, dann jetzt ist sie Autist. Ich habe sie so erlebt auch. Da fing sie an, im Flughafen eine Treppe rauf und runter zu gehen. Rauf, dann ging sie runter mit ihrem Gepäck. Und runter. Dann ging sie wieder rauf und runter. Also eine halbe Stunde. Ich war so roh genug, um nicht, weil ich wusste nicht so ganz, was ist jetzt richtig zu machen. Und ich habe verzichtet auf die Ankunft und alles. Und da kam ein Kerl und sah das auch. Und hat gefragt, hat sie nur beurteilt, dass eine alte Dame, die ein bisschen verwirrt war, so, was ist hier? Und dann hat sie ihn zurückprogrammiert in der Vorstufe da und gesagt, ja, ich suchte das und das. Und dann hat sie gesagt, da ist das, dann müssen Sie die andere Treppe nehmen. Und da war alles in Ordnung, denn das hat sie programmiert. Andere Treppe, da war alles in Ordnung. Hat sie sich an 2 Treppen geirrt, in Bezug auf eine Auskunft. Die ist da falsch gegangen, die Folge war falsch und dann weg war es und sie fing an, rauf und runter zu gehen. Und so. Wenn sie alleine ist, mehr als 4, 5 Stunden, dann fängt sie an, leer zu laufen, dann sitzt sie und legt Patience. Und schließlich legt sie gar nichts, nur die Karten hin und her. Nichts ist da. Allerdings ist sie jetzt so, sie weiß, sie setzt dann das Radio an und schon das macht, dass sie einen menschlichen Anschluss bekommt und anfängt anschließen zu können an irgendetwas. Also das ist eine ungeheuer tiefgehende Sache mit solchen Menschen passiert. Das, wenn es schwere Fälle sind, dann kann man nicht in unserem Sinne gesund werden. Aber man kann lernen, mehr als gesund sich zu benehmen. Das hat sie mich auch immer gesagt, mir gesagt. Du kannst lernen, dich besser zu benehmen. Und ich muss mich ja nachgeben, weil ich sehe an ihr, dass es in unglaublichem Maße möglich ist. Also.
Also ich habe eine Frage dazu, jetzt vor allem auch mit dem Künstlerischen. Derjenige, der sich gewehrt hat, künstlerisch zu sein. Kann es nicht sein, dass man die Welt erlebt, einfach erlebt als etwas Großartiges und auch mit Musik einfach, man hört das, man empfindet das so und dann muss man hinstehen und selber Musik machen und dann ist das so klein. Dass
klar, genau so glaube ich, ist es oft. Es geht uns ja sogar so, dass wenn wir es wirklich vergleichen, das was wir ahnen von der...
Ja, wie geht man dann vor, wenn Sie sagen, wir müssen lernen, damit umzugehen?
Also das, ich komme ein bisschen dazu jetzt, wenn wir selber auch was tun sollen. Das fängt ja an mit dem Spaß. Also die Kinder, wenn sie klein sind, wenn sie spielen, machen. Die haben ja gerne Schwierigkeiten zu überwinden, verschiedene. Und wenn man nur spielend in Übungen so schnell wie möglich ins Üben kommt, damit nicht gesagt, dass man das Spiel vermeidet, sondern man muss aber das Ziel haben, dass im Spiel ist für ein gesundes Kind ein ungeheures Üben da drin. Und wenn man da immer zusieht, dass das passiert, dann kommt diese merkwürdige, das verstehe ich jetzt durch deine Terminologie, damit mit Sanften und Harten, dass man da werden sie immer in Kontakt mit ihrem sanften und ihrem harten Willen und müssen das irgendwie anfangen, so geschmeidig zu hantieren, handhaben. Und dann passiert sehr viel durch die Jahre. Denn dann merken sie sich auf eine andere Weise und merken, dass sie umgehen können mit ihrer Leiblichkeit. Und da sitzt der Hase im Pfeffer. Das mit dem Leib ist nicht, also wer sie sind, ist nicht ganz klar. Ja, aber hier nicht. Dass das sie sind, das ist eine Klippe. Und das ist ja für diese Autistin natürlich auch interessant. Sie weiß, als ich klein war, da war ich ein Wirbel nur. Und so, darum konnte man viel lernen.
Das heißt Autoperzeption.
Ja, nicht wahr?
Dass ich hier bin.
Ja, und das ist natürlich eine harte Sache. Es ist doppelt. Alles ist bei diesen, also das Erdenleben ist ja keine gute Sache. Das ist ja ein Problem. Das ist ein Widerspruch. Hier zu leben ist nicht, das wird sich nicht lösen können. Wenn wir nur richtig leben und die Gemeinschaft, bla bla bla, dann wird es gut. Dann kommt endlich der Himmel auf Erden. Nein, das kommt nicht. Die Wahrheit kommt nur immer mehr heraus. Egal, ob sie anstrengend oder lieb ist uns, das ist egal. Aber es wird immer ein Widerspruch darin, das ist doch unsere ganze Aufgabe. Wir sind doch ein einzig riesiger Widerspruch. Das ist ein neues Geistterritorium dieser Welt. Nicht? Und die soll erobert werden irgendwie. Und das ist eine gewaltige Sache. Ich verstehe nichts davon, wie das gut gehen können soll. Aber dass es eine riesige Aufgabe steckt, das ist doch ganz klar. Das war irgendwas hier, was ich noch erinnern wollte. Ja, dieses, dass wir zum Beispiel, wir sind gewöhnt, ne, dass wir uns hier, also wenn wir uns gut benehmen, als Menschheit oder als Menschen, Einzelmenschen zunächst, und versuchen zu antworten auf diese Antworten aus der geistigen Welt verstehen und dem gerecht werden ein bisschen, dann benimmt sich ja die geistige Welt oder die Götter nicht so, wie wir von uns gewohnt sind. Wenn wir einander zustimmen, dann werden wir zufrieden und dann kommen wir, ah ja, und dann, sondern die tun anders. Wenn wir sagen, ja, warte, lass mal, ich mache das selber, dann macht die geistige Welt so. Aha, gut, dann kann man sie angehen, die haben nämlich genug zu tun. Dann lassen sie uns vollständig im Stich, weil das ist doch herrlich, die Hierarchie fängt endlich an zu funktionieren. Die wollen doch machen. Jetzt singe ich selber. Gut, bis dahin habe ich es selber erfahren, wie bestimmte Sachen ungeheuerlich, plötzlich keimt etwas auf, wo ich denke, Mensch, in der Kunst, ich denke an meine musikalischen Sachen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, weg ging es. Michael wendet sich einfach ab. Und nicht aus Antipathie, sondern aus Sympathie. Und dann plötzlich geht das überhaupt nicht mehr. Dann heißt es Wissen, dann fängt die Wüstenwanderung an. Nicht? Dann heißt es Wissen, jetzt, das war gut. Und nicht, wo ist es geblieben? Sondern dann muss man wissen, und dann kann man nur durch Anthroposophie oder durch irgendeinen Lehrer, der was versteht, kann man das beigebracht bekommen. So tut die geistige Welt. Wenn du selber kannst, dann wenden sie sich ab, dem Nächsten zu. Und da sitzt man da in der Wüste und muss selber weitermachen. Das kann Jahre dauern, bis es anfängt, wieder fruchtbar zu erscheinen. Erst nur furchtbar. Und so ist das. Nicht? Und da müssen wir uns daran gewöhnen. Sonst verlieren wir den Mut, oft. Und da sind wir auch Vorbilder oder nicht für die Kinder. Solange wir erschrocken werden, wenn wir verlassen werden vom Geist, dann sind wir schlechte Vorbilder für diese besonderen Kinder. Denn die sind auch leicht so, dass sie, wenn sie, dann geht es nicht. Dann lesen sie ihre großartigen Bücher und wollen nicht üben. Weil wir wollen auch nicht üben. Ne? Ja, ich habe hier nur was gesagt, ist schon gesagt, diese Kinder sind also die guten, die schönen Beispiele, sind also keine Vorbilder, sondern sind Boten für etwas, nicht Vorbilder, dass wir denken sollen, aha, so soll es werden, wir müssen da vorsichtig sein, denke ich. Ja, hier steht was Lustiges, ja, ich habe gedacht, so. Früher gab es ja also Begabung, ne? Begabtheit und Genialität. Genies waren ja günstig, ne, früher. Sie sind es aber nicht. Es gibt ja heute spannende Kinder. Ich kannte nur ein Beispiel, so ein Junge in Amerika, der enorm komponieren kann. Sehr intelligent, ein sehr schönes, lustiges Kind. Ein typisches solches, besonderes Kind. Aber seine Werke sind völlig unbedeutend. Sie sind total modern. Also völlig nicht alt oder so, sondern ganz neu, interessant, gesund, aber also wirklich vom Künstlerischen gesehen so. Also, aber ich muss wirklich sagen, schwach. Großartig, einleuchtend, aber so, nun ja. Ne? Und ich denke, das ist so ein Beispiel davon, dass das führt zu nichts. Also Begabung, Genialität und so weiter ist nicht dran heute mehr. Dann wird Karma zu viel. Das hat ausgespielt. Wir müssen immer, ich meine, dass Steiner darüber auch geklagt hat irgendwann. Das ist, hat irgendwann, wenn es ganz schlimm wurde, und da hat er gesagt, da muss Karma wirken. Als letzter Ausweg wirkt natürlich Karma. Aber wenn wir könnten jetzt es vorausgreifen oder irgendwie kapieren und auf uns nehmen, bevor wir sterben, dann ist unendlich viel gewonnen. Und so kann man sagen, das Problem hinter dieser ganzen Frage ist ein bisschen passiert, dass wir Karma zu sehr stark wirken lassen, wenn wir glauben, Begabung, also das, was wir umsonst bekommen, was wir bekommen ohne Erziehung, ohne Erbe, ohne und so weiter. Das, was das Milieu und die Sachen um uns herum hervorbringt, sondern es kommt nur so. Alle diese Dinge, da spricht Karma. Und wenn wir das nicht in Angriff nehmen, aktiv beherbergen, sondern uns nur gefallen lassen, dann passiert nicht das, was passieren soll. Dann werden auch diese großartigen Dinge schließlich schlecht. Die werden faul oder bedeutungslos. Und das deutet auf diese riesige heutige Frage der Gemeinschaftsbildung. Da steckt eigentlich das Ganze darin, dass wir als Gemeinschaft, als Mensch, wir fassen uns als den richtigen Menschen auf, den sind wir nicht, aber der wartet darauf, verwirklicht zu werden. Und wenn das sein kann, dass wir eine neue Gemeinschaft werden, eine aus individuellen Menschen bestehende, aber die willig, freiwillig Gemeinschaft sind, der Welt, Teile der Welt, dann ist was ganz anderes da. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen weit entfernt, aber sehr viele Menschen, wir alle beinahe, wollen das ja, fühlen, darum geht es. Und es ist noch so schwer zu erfüllen, dass das passiert. Da steckt aber eine große, große Sache, dass wir nicht als Einzelne bleiben und meinen, die Weisheit zu verstehen oder so, sondern uns so kommunikativ verhalten, dass es eine gemeinsame Sache wird für uns und nicht, dass man glaubt, ich merke das. Und dann ist jemand gesagt, sondern diese, ja, wie weit sind wir jetzt? Zu weit in der Zeit.
Also. Wir haben noch viel Zeit.
Ja, das ist gut so.